Hallo zurück zu einer neuen Dosis Injektion Medizin. Ich hoffe, euch geht's allen gut da draußen und ihr könnt schön entspannt die Folge jetzt hören. Für Risiken oder Nebenwirkungen könnt ihr mir gerne schreiben. Und dann leite ich auch schon gleich zu meinem nächsten Gast über. Hallo Moritz.
Hallo.
Ja, kannst du dich kurz vorstellen, wer du so bist, was du machst, welchen Facharzt du hast?
Ja, also ich bin Moritz Fritzenwanke. Ich bin Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie. Arbeite an der JLU, im Prinzip im Labor für klinische Infektionsdiagnostik. So könnte man das vielleicht am einfachsten zusammenfassen.
Okay, Facharzt für Mikrobiologie. Also ich kann mir vorstellen, wenn du Leute triffst oder wenn ich jetzt irgendwem erzählen würde, ich bin Ärztin, dann würden die meisten fragen, okay, Allgemeinmedizinerin, Chirurgin, Innere, aber Mikrobiologie, da kann sich ja wahrscheinlich kaum jemand was drunter vorstellen. Wirst du oft dann gefragt, okay, was ist das?
Ja, es ist schon ein bisschen Kolibris, ne, unter den ganzen Ärzten. Also manche sagen so ein bisschen amüsant Labormäuse. Also im Prinzip, wir sind so eine Art von Laborarzt, kann man vielleicht sagen. Also wir machen das meiste, was wir machen im Labor. Ab und zu gehen wir natürlich auch in die Klinik und diskutieren Patientenfälle, aber so der Kernpunkt der Arbeit ist schon, dass wir in Patientenproben wühlen und suchen, welcher Erreger die jeweiligen Patienten denn gerade krank macht. Also das ist die große Fragestellung, wenn man es auf einen Punkt bringen möchte. Eine Patientin, ein Patient hat eine Infektion oder hat vielleicht eine Infektion. Und wie kriegt man das raus? Da sind wir dann dafür da.
Mhm. Und was gibt es für Möglichkeiten der Erregerbestimmung?
Ja, ganz grob kann man sagen, es gibt zwei Sachen. Also dass in den meisten Fällen der Standard, oder wie wir so sagen, der Goldstandard, also die beste Methode ist immer, den Erreger direkt zu finden. Also die Ärzte in der Klinik überlegen sich, welches Organ, wo ist der Mensch infiziert? Und dann nimmt man halt genau davon eine Probe und die schickt man zu uns und wir weisen den Erreger da danach. Also klassisch bei Harnwegsinfektion schickt man Urin, bei einer Meningitis, also Hirnhautentzündung mit Hirnwasser geschickt, also Liquor. Bei irgendeiner Wundinfektion, Knocheninfektion, da gibt es eben Abstriche, Gewebeproben, Knochenproben. Oder wenn es halt hart auf hart kommt und eine Blutstrohinfektion oder eine Sepsis stattfindet, dann schickt man eben Blut zu uns und wir gucken, ob im Bluterreger rumschwimmen. Das ist so die eine Säule. Und dann gibt es noch die sogenannte indirekte Erregerdiagnostik. Das ist halt so, wenn ein Mensch infiziert ist, entwickelt er in der Regel nach irgendwann dann Antikörper gegen die Erreger, mit denen er infiziert ist. Und die kann man dann nachweisen und damit indirekt nachweisen, ob und womit dann jemand infiziert ist. Das ist die zweite, etwas kleinere Säule, würde ich jetzt mal sagen, aber die spielt eben auch eine wichtige Rolle.
Okay, also ich glaube, Blutprobe untersuchen unter Mikroskop, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Und dann werden ja aber auch Bakterien teilweise kultiviert in so Petrischalen, richtig?
Ja.
Und wie lange dauert dann die Bebrütung oder bis ein Ergebnis da ist?
Das hängt so ein bisschen von den Bakterien ab. Also man muss sagen, im Prinzip ist das richtig. Also wir sind eigentlich so Bakterienzüchter, ne? Also wir kriegen irgendeine Probe, wo auch immer der Erreger drin ist. Und das wird salopp gesagt jetzt, man verzeiht jetzt ein bisschen die Wortwahl, aber ich will es einfach erklären. Also die Probe wird auf so eine Petrischale mit Bakterienfutter draufgeschmiert und dann wird sie in den Brutschrank gestopft und da werden die Bakterien bebrütet. Und klassischerweise so schnell wachsende, einfache Erreger, sage ich jetzt mal, die brauchen da so über Nacht. Dann gibt's auch noch so Anaerobien, die brauchen dann 2 Tage oder auch sogar noch länger, mehrere Tage. Und dann gibt's noch so welche, diese Mykobakterien zum Beispiel, die brauchen teilweise wochenlang, bis die wachsen. Also ist so ein bisschen abhängig davon, was man sucht.
Was sind Anaerobien?
Anaerobien sind Bakterien, die letztendlich keinen Sauerstoff benutzen zur Energiegewinnung, sondern sozusagen ohne Sauerstoff oder teilweise mit sehr, sehr wenig Sauerstoff auskommen. Das sind so ein bisschen die Stinker unter denen. Also wenn man hat so jede Menge davon im Darm drin und die sorgen so ein bisschen mit ihren Ausscheidungsprodukten für den anregenden Geruch des Stuhls. Kann man auch sonst in der Natur ab und zu finden, in stehenden Gewässern unten drin zum Beispiel. Alles da, wo es so ein bisschen riecht, das könnten die Anaerobier sein. Und die, das ist einfach so, die Aerobier, also das Gegenteil, die Sauerstoff brauchen, so wie wir Menschen brauchen ja auch Sauerstoff. Wir sind so sogenannte Hochenergiewesen, also sauerstoffbasierte Atmung macht sehr, sehr viel Energie, deshalb können wir hier so wild rumlaufen. Die wachsen also schnell, die Bakterien. Und die Anaerobier, die wachsen sehr langsam, weil diese anaerobe Energiegewinnung vergleichsweise weniger Energie liefert. Und deshalb braucht das dann länger.
Ich finde es auch cool, ohne Sauerstoff auszukommen.
Ja.
Und wenn wir Erreger suchen, dann handelt es sich ja meistens um Bakterien, Viren oder Pilze, richtig?
Ja, das ist so, also zumindest hier der Klassiker. Also in anderen Ländern wie oder Kontinenten, Afrika, Südamerika, Asien, da spielen Parasiten noch eine größere Rolle.
Okay.
Hier auch, also die, da sollte man nicht vergessen. Aber so unser Alltagsgeschäft, zumindest hier bei uns in der Uniklinik, sind hauptsächlich die Bakterien und Viren und ein bisschen die Pilze. Wobei wir auch noch wir haben getrennte Abteilung. Ich arbeite in der Bakteriologie, wo wir die Bakterien hauptsächlich nachweisen. Und gegenüber hier im Flur ist die Virologie, die weist eben dann die Viren nach.
Was ist denn der Unterschied zwischen Bakterien und Viren?
Ja, das ist eine sehr gute, wichtige Basisfrage im Prinzip. eigentlich müsste man eher anders sagen. Was glaubst du denn, was die Gemeinsamkeit ist?
Die Gemeinsamkeit? Ja, Bakterien brauchen ja nicht zwangsläufig ein Wirt zum Überleben. Sonst hätte ich jetzt gesagt, das wäre vielleicht die Gemeinsamkeit, aber es ist ja eher ein Unterschied. Viren brauchen ja zwangsläufig ein Wirt zum Überleben, weil Viren keinen eigenen Stoffwechsel haben. So ist das grob das Wissen, das man schon teilweise auch in der Schule vermittelt kriegt. Beide sind Kleinstlebewesen.
Ja, du bist ja schon sehr weit eigentlich, ne? Also bei uns in der Schule, gut, ich habe nicht immer so aufgepasst vielleicht, muss ich zugeben. Aber wir haben das bestimmt auch so ansatzweise erzählt bekommen. Aber ich will darauf hinaus, man schmeißt das ja gerne so in einen Topf. Ne? Jemand ist krank, Bakterien, Viren, alles irgendwie das Gleiche. Also die Gemeinsamkeiten sind, wie du gesagt hast, sind sehr klein. Wenn du so willst, Mikroorganismen, wenn man das so bezeichnen möchte. Und beide können uns prinzipiell krank machen. Und das ist von den Gemeinsamkeiten dann auch schon so ein bisschen das, ja, sie haben DNA als Erbgut, aber auch das haben wieder nicht alle Viren. Naja, also Kleinstlebewesen, die irgendwie krank machen können. So kann man es vielleicht mal ganz, ganz schnell zusammenfassen.
Aber es gibt auch viele gute Bakterien, oder? Und es gibt keine guten Viren?
Ganz wenig. Es gibt es auch. Im Tierreich sind da einzelne beschrieben. Aber es ist eher eine Seltenheit, einfach von der Lebensweise. Du hast die Frage fast selber auch komplett beantwortet, ne? Also Viren, es ist eine philosophische Frage. Was ist ein Lebewesen? Ja? Und manche sagen, Virus ist ein Lebewesen, manche nicht. Will ich jetzt nicht rumphilosophieren, aber der Grundunterschied ist, Bakterien sind einfach ganz, ganz kleine Tierchen, ja? Obwohl Tier vielleicht biologisch nicht das perfekte Wort dafür ist, aber man kann es gut so erklären. Kleine, kleine, kleine Tierchen, die da, wo sie Fressen finden, vermehren sie sich und fressen und sind glücklich. Während Viren sind eigentlich obligate Zellparasiten, in dem Sinne, dass sie keinen eigenen Stoffwechsel haben, also sie können nicht fressen, sie können sich auch nicht vermehren. Ja, klingt komisch, Viren vermehren sich doch ohne Ende. Nee, eben nicht, wenn man das jetzt, ja, wenn man jetzt ein bisschen Deutschlehrer spielt, Viren vermehren sich nicht, sie lassen sich vermehren. Ein Virus braucht immer irgendeine Zelle, die es übernimmt, in Anführungszeichen, und diese Zelle vermehrt das Virus dann unfreiwilligerweise. Deshalb hier auf dem Tisch zum Beispiel, vielleicht hat irgendeiner mal ein Virus hingehustet, aber es wird sich niemals hier auf dem Tisch vermehren können, weil es ist keine Wirtszelle auf dem Tisch. Und das ist eben dann der grundlegende Unterschied. Und deshalb brauchen Viren eben immer ein wie auch immer gearteten Wirt. Das kann sogar eine Bakterie sein. Also Bakterien können von Viren befallen sein.
Mhm. Haben wir denn mehr gute oder mehr schlechte Bakterien?
Gegenfrage, wo haben wir mehr gute und wer mehr schlechte?
Na, ich meine so allgemein auf der Welt. Gibt es, wie das Verhältnis so ist? Kann man sagen, irgendwie 10-1?
Okay, weitere Gegenfrage. Gut oder schlecht? In welchem philosophischen Sinn jetzt? Für uns Menschen, für uns Tiere, für die Welt?
Für uns Menschen.
Für uns Menschen. Also ganz, ganz einfache Antwort. Die absolut überragende Überzahl ist gut beziehungsweise neutral, weil sie mit uns nichts zu tun hat. Also also im Medizinstudium lernt man natürlich hauptsächlich die bösartig sind, also die den Menschen irgendwie krank machen können, weil das ist jetzt als Ärztin halt das, was man halt hauptsächlich wissen muss. Aber so als Mensch und auch generell als Ärztin muss man ja auch wissen, dass es sehr, sehr, sehr viele Bakterien gibt in uns drin, im Darm. Ne? Also wir reden von Billionen, die uns da bewohnen und uns entweder gar nichts tun, mit uns mitleben oder uns sogar teilweise füttern und helfen. So, und das ist nur in uns drin selber. Also in uns drin selber haben wir Billionen an Bakterien, die ins positiv gesinnt sind oder zumindest neutral. Und da dem gegenüber, naja, weiß selber, wie viele muss man lernen im Studium? Ein paar Dutzend Bakterien, die uns potenziell, auch richtig potenziell krank machen können. Und dann, ich sag mal, so ein Dutzend oder zwei, die uns krank machen, auf jeden Fall krank machen, wenn wir mit denen in Kontakt kommen. Und dann gehen wir jetzt mal raus in die Welt und schauen uns um, draußen auf der Wiese oder in Flüssen, in Seen, in Wäldern, überall. Und da, die Zahlen, die kann ich jetzt gar nicht aussprechen, da weiß ich gar nicht, was das für Zahlen sind, also mit ganz, ganz vielen Nullen hinten dran. Die Welt ist randvoll mit Bakterien. Und die allermeisten, die werden wir nie wahrnehmen, nie sehen, weil sie fressen vor sich hin, tun uns nichts, wir tun ihnen auch nichts.
Spannend. Kannst du sagen, dass viele Bakterien noch gar nicht richtig erforscht sind oder dass wir manche Bakterienarten gar nicht kennen, die unter anderem auch so in unserem Darm leben?
Oh, absolut. Also das ist ja momentan in den letzten Jahren, wird das immer mehr erforscht. Weil man muss dazu sagen, die Bakterienforschung, die ist ja auch schon ein paar Dekaden alt, aber man konnte früher ja nur unter Mikroskop angucken und dann eben auf solchen Agarplatten in Petrischalen kultivieren. Das heißt, man war sehr, sehr darauf beschränkt, auf diese Methoden. Und wir haben eben die Anaerobier erwähnt. Die Anaerobier wachsen sehr langsam. Und sehr viele Anaerobier, da wissen wir, dass es sie gibt, aber wir können sie gar nicht oder nur sehr schlecht züchten. Und was man nicht züchten kann, das kann man nicht so schön analysieren und beschreiben. Und wir haben in der Umwelt sowieso, aber auch bei uns im Darm, jede Menge, also wirklich jede Menge Bakterien, über die wir ganz wenig wissen, weil wir sie vielleicht mal irgendwo ansatzweise betrachten konnten, aber wir können sie nicht vernünftig züchten oder nur sehr umständlich. Und wir wissen nicht, wovon ernähren sie sich, was machen sie in ihrer Freizeit, wen finden sie toll, das wissen wir alles gar nicht. Und wenn wir jetzt vom Darm, vom Mensch weggehen in die Natur, dann ist das noch viel, viel, viel größer, diese riesige, unerkundete Welt. Und da ist in den letzten Jahren, haben wir immer mehr Methoden bekommen oder immer bessere Methoden bekommen, die Genome, also die DNA von Lebewesen generell zu analysieren und die zu sequenzieren. Also wir schauen auf Deutsch gesagt, wir wühlen in der Kacke rum und schauen, was da überhaupt, ja, Entschuldigung, aber so ist es einfach. Wir schauen, was da für DNA drin steckt und wem gehört diese DNA. Und wir wissen, dass da jede Menge DNA drin ist, die nicht zu irgendwelchen, ich nenne jetzt mal Standardbakterien gehört, die wir jeden Tag hier züchten, sondern es muss was ganz anderes sein. Und da kann man dann viel fantasieren und natürlich auch viel wissenschaftlich daran forschen, was können das für Bakterien sein. Aber da stecken wir ganz, ganz klar nur auf der absoluten, absoluten Spitze des Eisberges, was den Mensch oder vor allem die Welt angeht.
Ist es das, was dich an deinem Fachbereich so fasziniert oder was begeistert dich so für die Mikrobiologie?
Naja, also Bakterien so im Grunde, wenn man es auf den Punkt bringt, es sind kleine Mini-Lebewesen, kleine Tierchen, die nichts machen wollen, außer fressen und sich vermehren. Wie kann man das nicht lieben? Ja? Aber ja, Spaß beiseite. Letztendlich ist es ja natürlich so, diese unglaubliche Vielfalt, diese Diversität, diese riesige, unerkannte Welt, die im Prinzip aber nicht nur vor unserer Nase, sondern auch in uns drin schlummert. Das ist eigentlich wie so ähnlich, wie wenn man vor ein paar hundert Jahren gesagt hat, ach, da hinter dem Horizont, da ist so ein riesiger Kontinent. Was ist da wohl drauf? Welche Tiere, welche Menschen, welche Pflanzen? Die wollen wir uns jetzt angucken. Und das hat und diese Möglichkeit, die bietet sich uns aktuell auch. Ja, den Kontinent, den haben wir erkundet, aber den unsichtbaren Kontinent in uns drin, den kann man noch erkunden. Da ist noch jede Menge Möglichkeit. Und das ist spannend. Und auch, was man mit denen alles theoretisch machen kann. Die sind ja lange, lange vor uns da gewesen und sind viel, viel mehr als wir. Die bevölkern fast jede Ecke auf der ganzen Welt. Die sind unglaublich vielseitig, was die fressen können, wie sie sich umbauen können, wie sie sich vermehren können. Und das ist einmal einfach aus einer Natursicht, also wenn man die Natur liebt und was es da alles gibt, ist das einmal einfach so spannend, sage ich jetzt einfach mal philosophisch, und dann auch einfach medizinisch, sachlich, was man damit anfangen kann. Also man kann ja überlegen, wie kann man noch etwas finden, dass man Bakterien auch für sich nutzen kann, für die Menschheit nutzen kann. Und da stehen wir auch noch relativ weit am Anfang, obwohl man sagen muss, die Menschheit hat, obwohl sie es nicht genau begriffen hat und auch nicht genau analysieren konnte mit DNA oder sonst was, sie macht das ja schon Jahrzehnte, Jahrhunderte lang beim Herstellen von verschiedenen Lebensmitteln. Denk nur an das Bier oder an den Wein, wo Mikroorganismen bei der Gärung helfen. Apropos Schöner Essen, Vergleich. Wir haben ja so einen schönen Kuchen. Ich mach kurz, der sieht lecker aus. Dankeschön.
Ich hoffe, er schmeckt auch. Ich hoffe, er sieht nicht nur lecker aus.
Ja, also meine Darmbakterien sagen schon mal großes Lob.
Ich finde es sehr toll, dass du dich damit so gerne beschäftigst. Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen eher denken, oh nein, Bakterien, ich will gar nicht wissen, was da alles in meinen Darm rumkreucht und fleucht.
Ja, wir haben ja immer so ein Praktikum für die Studenten, wo wir immer für angehende Medizinerinnen und Mediziner praktisch darstellen, was ist denn überhaupt an euch drin, in euch drauf? Und da werden immer so auch so wie in der Diagnostik per Patienten so Abstriche gemacht, die die Studentin dann selber ausstreichen und dann sehen, was bei ihnen auf der Haut, in der Nase, im Rachen so alles wächst. Und da ist tatsächlich oft auch bei manchen so die Reaktion, Igitt, was habe ich denn da alles? Und das ist natürlich auf den ersten Augenblick, dann ist diese Reaktion natürlich verständlich. Man denkt immer, man wächst ja so auf, weil man sieht die alle nicht. Und man ist sich nicht bewusst, dass man das alles hat. Aber im Prinzip, wir machen das ja deswegen, weil ja dann die Erkenntnis reifen soll, wir sind nicht allein. Nur weil wir dachten, wir sind allein, das war immer schon einfach falsch. Ja? Und nur weil ich heute weiß, dass ich mein ganzes Leben schon besiedelt war, dann brauche ich mir trotzdem jetzt nicht auf einmal Angst machen, weil die waren gestern auch schon da und haben mir nichts getan, dann werden sie auch morgen nichts tun.
Die werden uns wahrscheinlich auch noch überleben.
Ja, sicher, natürlich. Also das ist ja immer so, von wem hat man die ganzen Darmbakterien? Also ein Teil davon kommt von Mama. Und ja, das will ich jetzt hier nicht öffentlich in das Mikrofon sprechen, aber das kann sich jeder Zuhörer selber sich ausmalen. Wie kommen die Bakterien von Mamas Darm in den eigenen Darm rein? Und diese E. coli, die dann bei mir wohnen, und die waren vielleicht auch bei Mama und bei Oma. Und zumindest die Abstammungslinie, die in mir schlummert, die ist älter als ich und die wird auch wahrscheinlich älter als ich werden. Also.
Okay, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Zurück zu meinem roten Faden, meiner Einstiegsfrage. Unterschiede, Bakterien und Viren. Also da haben wir einmal den Stoffwechsel, Vermehrung und Aufbau. Kannst du auch ein bisschen was zum Aufbau der verschiedenen Bakterienarten erzählen?
Ja, also prinzipiell, die sind ja wie gesagt so divers, gibt es ganz viele. Man unterscheidet erstmal so in der Form. Also es gibt, ganz einfach gesagt, es gibt so Kugelrunde, die sogenannten Kocken, und dann gibt es so stäbchenförmige, ja, da gibt es zum Beispiel Bazillen oder E. coli ist auch so ein Stäbchen, also Stäbchen und Kocken. Dann kann man natürlich noch sagen, gekrümmte Stäbchen, spiralförmige Stäbchen, doppelgekrümmte Stäbchen, kantenförmige Stäbchen, runde Stäbchen, also das kann man einfach morphologisch beschreiben.
Und das müssen wir alles lernen.
Ja, ja, ein bisschen auch. Das hauptsächlich, was wir versuchen, das ist ja immer so ganz, wir versuchen es immer beizubringen, da hast du recht. Das Wichtigste ist ja immer rot oder blau. Ja, rot oder blau, das sind so die zwei großen Reiche der Bakterien, die sogenannten Gram-positiven blau, die Gram-negativen rot. Und ja, viele Studenten, die sagen, warum muss ich das wissen? Das muss ich doch, wenn ich nicht dieses schöne Fach der Mikrobiologie machen will, sondern Gynäkologie, das brauche ich doch vielleicht nicht unbedingt. Der Punkt ist einfach der, dass diese großen Untergruppen der Bakterien, die reagieren eben einfach auf verschiedene Antibiotika. Und wenn man dann eben einen Patient hat, der mit der einen oder der anderen Sorte infiziert ist, dann wirken manche Antibiotika einfach von Natur aus schon mal nicht und andere wirken. Und das ist so ein bisschen das Grundwissen, warum man ein bisschen was von dem Basiswissen eben einfach mitnehmen sollte dann für die Klinik später.
Was bedeutet denn Gram-positiv und Gram-negativ für diejenigen, die sich damit nicht auskennen?
Das ist einfach, die Bakterien sind ja so ganz, ganz kleine Tierchen. Die haben eine Zellwand und also wie bei uns vielleicht einfach die Haut jetzt mal so gesprochen. Und die ist anders aufgebaut. Das ist einfach eine unterschiedliche Anzahl und Sorte an Schichten. Und viele Antibiotika wirken dadurch, dass sie die, in Anführungszeichen, Haut der Bakterien zerstören. Und da kommt es eben auch darauf an, welche Haut ist es einfach. Weil manche eben auf die eine Sorte wirken und man auf die andere nicht.
Das heißt, ich verwende für Gram-positive und Gram-negative Bakterien auch verschiedene Antibiotika?
Es gibt einige Antibiotika, die gehen für beide. Aber es gibt eben so einzelne Antibiotika, die gehen nur für die eine Sorte und nicht für die andere. Da muss man dann eben aufpassen.
Mhm. Und wenn ich jetzt einen Erreger bestimmen will und ausgehe, es ist ein bakterieller Erreger, machst du dann prinzipiell immer eine Petrischale und züchtest die mit den Bakterien und guckst da nach dem Nachweis, oder welche Nachweise gibt es speziell für Bakterien?
Ja, also der klassische uralte Standardnachweis ist schon genau wie du gesagt hast, wir haben eine Petrischale mit Bakterienfutter und darauf werden sie angezüchtet. Und wenn sie dann wachsen, dann brauchen wir auch natürlich das richtige Bakterienfutter. Das heißt, wir sind auch sehr darauf angewiesen, immer, dass die Ärztin in der Klinik sagen, woher kommt das Material und was vermuten wir so ganz grob. Aber wenn das klappt, dann wächst eben in der Petrischale irgendein Bakterium oder auch ein Pilz. Und dann gucken wir, welche Farbe hat er, welche Form hat er, und schauen mit verschiedenen anderen technischen Methoden, welche Spezies und welche handelt es sich. Das führt dann so ein bisschen weiter, gibt es dann so massenspektrometrische Methoden, machen wir hauptsächlich. Aber das ist dann, geht das ins Detail so ein bisschen.
Okay, angenommen, wir haben einen Patienten, er bekommt ein Antibiotikum, nimmt das ein paar Tage und es schlägt aber nicht an. Was ist dann der nächste Schritt?
Ja, das kommt drauf an, was für eine Infektion ist es denn. Also ist es eine Infektion im Harntrakt, Atemwege?
Sagen wir, Atemwege, Staph aureus.
Gut, ich meine, in dem Fall hast du ja was vorweggenommen, du weißt ja schon, welcher Keim das ist.
Genau.
Das wüsste der Hausarzt jetzt wahrscheinlich meistens nicht, weil der Hausarzt ja, wie du richtig gesagt hast, ja selten eine Probe in die Mikrobiologie schickt. Aber wenn du jetzt, sage ich mal, im Krankenhaus wärst und du wüsstest, es ist ein Staphylococcus aureus, dann ist ja die Frage, liegt es jetzt daran, dass dieser Staphylococcus aureus von diesem Patient, ist er resistent gegen das Antibiotikum, was du verschrieben hast? Dann musst du ein anderes nehmen. Oder ist er nicht resistent und das Problem liegt woanders?
Okay, angenommen, er ist resistent. Was mache ich dann?
Dann schaust du auf ein Produkt unserer Arbeit. Also unsere Befunde sind ja im Endeffekt, man kriegt einen Befund, da steht dann drin, der und der Keim, also in dem Fall Staphylococcus aureus, wurde in der und der Menge nachgewiesen. Und dann ist ein sogenanntes Antibiogramm. Das heißt, das ist eine Liste von verschiedenen Antibiotika, die in deiner Klinik generell verschrieben werden. Und dann steht dann hinter jedem Antibiotikum ein kleines oder ein großes S oder ein großes R für sensibel oder resistent. Und wenn resistent da steht, dann taugt das Antibiotikum nichts für diesen Keim und damit deinen Patient. Und du solltest wechseln zu einem Antibiotikum, wo ein großes S steht. Und das Antibiotikum, das kannst du dann nehmen. Mhm. Wir haben die bei uns farbkodiert. Grün ist S und resistent ist Rot.
Was ist denn aktuell so die schlimmste oder die meistgefürchtetste Komplikation bei bakteriellen Infekten im Krankenhaus?
Na gut, die schlimmste Komplikation bei einer schweren Infektion ist, dass der Patient stirbt, nicht wahr? Also, wenn man irgendeine Infektion hat in irgendeinem Organ mit irgendeinem Bakterium.
Und das ist ja schon Worst Case, ja schon genau, vorbei.
Genau, und sagen wir mal, irgendein infiziertes Bein oder sowas. Ne? Und wenn der Patient das entweder zu lang verschleppt oder die Symptome gar nicht so hat und die Keime dann irgendwann ins Blut streuen, dann schwimmen sie im Blut rum und siedeln sich in anderen Organen ab. Ja? Und wenn man das dann immer noch nicht rechtzeitig behandelt, warum auch immer, ob der Patient es zu spät merkt, die Ärztin, der Arzt es zu spät merkt, wie auch immer die Keime resistent sind, dann siedelt er sich vielleicht in der Niere ab und die Niere geht kaputt. Oder in der Leber oder am Herz.
Ist das dann
Herz.
Schon eine Sepsis, also eine Blutvergiftung, dass die Bakterien mit dem Blut in andere Organe übergeschwemmt werden?
Ja, diese Begriffe, die werden immer mal alle paar Jahre neu medizinisch definiert. Was ist jetzt eine Blutstrominfektion, eine Sepsis, eine Systemic Inflammatory Inflammation, Systemic Inflammation Response-Syndrom, also gibt es verschiedene. Wir würden heutzutage sagen, Blutstrominfektion heißt, Bakterien schwimmen im Blut rum. Ja? Mhm. Und Sepsis wäre dann eher die klinische Einschätzung, wie schwer krank ist der Patient. Das machen dann die Intensivmediziner. Ja? Also muss er beatmet werden? Hat er hohes Fieber? Hat er Leukozyten im Blut? All diese Geschichten. Entgleist der Blutdruck? Bestehen an Lunge, an Niere irgendwelche Schäden? Also funktionieren diese Organe nicht mehr richtig? Ja? Also das eine wäre die Definition, sind Bakterien im Blut? Und das andere ist, wie schlimm ist es letztendlich für den Patienten tatsächlich? Ja, und solche Endorganschäden, die können eben, wenn man dann das immer noch nicht in den Griff kriegt, den Patienten umbringen.
Um das Ganze so ein bisschen bildlicher darzustellen, hast du ein spannendes Fallbeispiel?
Ja, spannende Beispiele haben wir fast jede Woche, weil wir auch als klinische Mikrobiologen auch in die Klinik rübergehen und mit den betreuenden Ärztinnen und Ärzten Patienten besprechen. Also wir haben zum Beispiel einen Fall gehabt, der war vor ein paar Monaten, das war ganz spannend. Das war ein Patient, der war in Skandinavien unterwegs gewesen und hat dann so, ja, relativ kurz danach wurde er irgendwie fiebrig, hat sich matt gefühlt, hat Fieber gehabt. Das Fieber war dann mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter, aber irgendwie ist es nicht weggegangen.
Hast du immer schon direkt einen Gedanken, wenn dir ein Patient Symptome äußert, denkst du schon direkt, ach, das könnte das sein? Oder hast du schon direkt so 2, 3 Differentialdiagnosen im Kopf?
Das kommt ganz drauf an. Also das, was für ein Fall das ist. Ich bin ja kein Internist, also ich mache eher die Nachweise, aber klar gehört die Seite auch so ein bisschen dazu, dass man auch so ein bisschen Ahnung hat, welche Symptome können in welche Richtung gehen. Und wenn jemand Fieber hat, denkt man natürlich klar erstmal immer, Fieber ist ja, der Mensch reagiert auf eine Infektion. Das Fieber ist im Endeffekt ein Symptom, was der Mensch produziert, damit der ganze Körper weiß, irgendwo ist ein Erreger in uns drin. Also irgendwo unsere weißen Blutkörperchen stellen fest, da ist ein Feind und stellen dann über komplizierte Mechanismen die Temperatur im Körper hoch, was die Bakterien meistens auch nicht so gern mögen oder die Viren. Also das Fieber ist im Prinzip eine Art Abwehrreaktion gegen den Feind. Ja. Und wenn man also Fieber hat bei einem Patienten, dann denkt man immer, da ist der Verdacht da, dass Erreger im Blut rumschwimmen.
Mhm.
Das ist so, das wäre so der Fall, ja.
Okay, Penicillin hatte Fieber, was noch?
Ja, ansonsten jetzt erstmal gar nicht so spezifisch. Ja, also Abgeschlagenheit und Fieber. Und er war vorher in Skandinavien im Urlaub auch viel in der Natur wohl unterwegs gewesen. Also ich war
in der Natur unterwegs, okay. Ja. Da würde ich jetzt direkt denken, irgendwie, er wurde gestochen oder gebissen.
Genau, also das hat er auch gesagt, ja, wahrscheinlich waren da schon irgendwelche Zecken und Mücken und sowas unterwegs. Also ich war selber neulich in Schweden, das gibt's da auch und da kann man auch, viele gehen da auch angeln. Also das lässt sich, glaube ich, sehr, sehr schwer vermeiden, dass man davon irgendwas gestochen oder gebissen wird, je nachdem. Ne?
Welche Untersuchung würdest du veranlassen?
Ja, das kommt jetzt auch so ein bisschen drauf an, was jetzt so weitere Symptomatiken wären. Zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel so einen roten Fleck an einer Stichstelle hätte, wo man sich daran erinnert, dann würde man jetzt vor allem an die Borreliose natürlich erstmal denken. Ja? Mhm. Und da würde man dann Blut abnehmen und serologisch untersuchen, ob dieser Mensch dann Antikörper hat gegen die Borrelien. Die werden ja klassischerweise eben auch von Zecken übertragen. Ja?
Okay, war das der Fall?
Das hat man auch untersucht, das war aber nicht der Fall, ja.
Und der Patient hatte keine rote Einstichstelle irgendwo?
Hat er zumindest nicht erinnert, ja. Also manche merken das ja sicher auch nicht, ne. Es ist aber auch bei Borrelien oft so, dass die keine, diese roten Flecken, dieses sogenannte Erythema migrans heißt das, das hat auch nicht jeder Patient, ja. Das, manche erinnern sich nicht dran, manche haben es auch gar nicht. Also es ist auch kein Hauptschluss. Aber bei ihnen war auch die Serologie eben negativ, also das war es dann halt auch nicht.
Das ist dann so ein bisschen Nadel im Heuhaufen suchen, oder?
Ja, so ein bisschen. Also der Patient war dann tatsächlich auch irgendwie ein halbes Jahr, glaube ich, irgendwie bei verschiedenen Ärzten unterwegs. Und letztendlich konnte keiner so richtig was finden. Man hat dann auch geschaut, naja, das muss ja auch keine Infektion sein. Sowas kann ja auch mal bei einer Leukämie oder sowas sein. Also eine Krankheit, die gar nichts mit Erregern zu tun hat. Das hat er aber zum Glück dann auch gar nicht gehabt. Da hat er dann Glück gehabt. Was man noch sagen muss, er hatte irgendeine Art von Rheuma und hat da eine immunmodulatorische Therapie bekommen. Das müsst ihr als Studentinnen und Studenten heute immer mehr lernen. Das sind ja wunderbare Medikamente, die bei so Autoimmunkrankheiten auch sehr gut helfen. Hattest du schon einen Podcast mit irgendeinem Rheumatologen?
Nee.
Kommt vielleicht noch. Aber da gibt es auch ganz, ganz tolle Sachen, die entwickelt wurden, die aber immer so ein bisschen den Nachteil haben, wenn man einem Immunsystem rumspielt, macht man den Patienten potenziell anfällig für Erreger.
Ja, okay, weiter. Wir haben jetzt immer noch nicht rausgefunden, woran er erkrankt ist.
Ja, das war auch schwierig. Also letztendlich hat man gesagt, naja, wenn er Fieber hat, dann nehmen wir mal Blut ab und züchten das Blut. Also das Blut wird nicht in Petrischalen gezüchtet, sondern in so Flaschen mit Futter. Aber da ist auch nichts gewachsen. Also er hat jetzt keine E. coli oder sonst was im Blut gehabt, das ging auch nicht.
Ja. Man hat auch keine Stichstelle gesehen.
Nee, das war aber auch schon rum. Das war auch schon rum. Ne? Also in dem Moment, wo er hier in der Klinik war, das war dann, ich glaube, so ein halbes Jahr etwa, das hat man dann auch schon nicht
Ach
mehr gesehen.
Ach so, okay.
Ja, schwierig, ne?
Kann man dann irgendwie einen Abstrich noch machen, außerhalb einer Blutuntersuchung was anderes testen? Oder?
Schwierig. Das ist halt ganz schwierig, weil man hat jetzt kein richtiges Organ, wo man sagt, naja, die Niere ist irgendwie, funktioniert nicht, da ist was faul oder das Gehirn oder irgendwo, wo man sagt, naja, wir haben einen Fokus, wo man vielleicht irgendwie reinstechen, abstreichen, sonst
was. Hat er irgendwo Schmerzen in einem Gelenk oder Körperteil?
Hat er auch nicht so richtig gehabt. Also am Anfang so ein bisschen Gelenkschmerzen, ab und zu auch mal, aber auch nicht so spezifisch. Also man hat ja manchmal so Gelenkinfektionen, wo ein Gelenk dick wird und rot wird, wo man sagt, naja, da kann man reinpieksen. Aber wenn alles so, das eine oder andere Gelenk so ein bisschen ab und zu wehtut, ja, wo will man dann reinpieksen? Also es war sehr schwierig.
Und das Fieber hatte er nach einem halben Jahr aber auch nicht mehr.
Doch, immer wieder.
Das kam immer wieder. Da hätte ich jetzt irgendwie zuerst an Malaria gesagt. Ja. Aber das würde auch nicht passen vom Gebiet her.
Das würde vom Gebiet her überhaupt nicht passen. Und es war auch nicht dieses klassische alle drei oder vier Tage. Aber natürlich, man muss dann vielleicht sagen, naja, vielleicht war er irgendwann vorher in Afrika und hat das vergessen zu erzählen. Würde man auch nachgucken, klar. Ja, war es aber auch nicht. Also man muss sagen, diese ganzen Sachen sind ja auch viel Teamwork. Und wir haben da die Infektiologie, die sich auch mit Erregern befassen, aber eben auf der klinischen Seite. Da war eine sehr pfiffige Ärztin, die dann gedacht hat, naja, wir greifen mal zum Äußersten und nehmen Blut ab, aber das Blut wird nicht klassisch gezüchtet mit Bakterienfutter, sondern wir machen direkt einen DNA-Nachweis und suchen direkt mit sogenannter Polymerase-Kettenreaktion, also mit einer DNA-Nachweismethode, ob in dem Blut Bakterien-DNA drin ist. Ja, das können wir auch. Das macht in vielen Fällen gar nicht so viel Sinn, aber in dem Fall hat es absolut Sinn gemacht und da haben wir dann auch damit was gefunden, tatsächlich.
Und? Was habt ihr gefunden?
Ja, da sind wir sehr stolz drauf. Also, das war eine sogenannte Neo-Erlichia. Also Erlichia, das ist auch sowas. Das ist ein ganz Kolibri-Erreger. Der wird seltenst mal von Zecken auf den Mensch übertragen. Und dann ist es auch bei den wenigen Fällen, die es wirklich gibt, typisch, dass es Patienten sind, die irgendeine Art von Immunschwäche oder Immunsuppression oder Modulation haben, also wo das Immunsystem so ein bisschen irgendwie ausgeschaltet ist. Du und ich, wir können das als Gesunde auch mal kriegen, aber in der Regel merken wir ein, zwei Tage vielleicht ein bisschen Unwohlsein, dann ist das weg. Aber der Patient, der ist das nicht so einfach losgeworden. Ja, und letztendlich konnte er dann aber mit einer relativ simplen Antibiose innerhalb von einer Woche geheilt werden. Und das war dann einfach auch schön. Also das war so ein schöner Fall, aber man muss auch sagen, die betreuenden Internisten, die Infektiologie und wir alle zusammen, also keiner allein hätte den Fall lösen können, das ist Teamwork und das ist einfach sehr schön.
Und zurück zu meiner Frage vorhin mit dem Antibiotikum, das nicht wirkt, wie entstehen überhaupt so Resistenzen oder was ist das? Kann man das für Laien leicht verständlich erklären?
Das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Das ganze Leben, wie man sich das heute vorstellt, kommt aus dem Meer. Irgendwann. Also lange bevor es uns gab, gab es im Meer ganz viele Bakterien und andere Kleinstlebewesen. Dann haben sich irgendwann auch die Pilze entwickelt und die Pflanzen. Und die kämpfen immer um ökologische Nischen, wie man sagt. Also die eine Bakterie sitzt auf dem Felsen, will das Futter fressen, was im Meer rumschwimmt. Und die andere Bakterie nebendran, die will das auch fressen. Ne? Und dann bekämpfen die sich gegenseitig. Und wie machen die das? Im Endeffekt mit kleinen Stoffen, die den Nachbarn stört. Umbringt, hemmt, was auch immer. Und diese Stoffe nennt man heutzutage Antibiotika. Ja? Also Bakterien bekämpfen sich gegenseitig mit Antibiotika. Und ja, das wollen die Bakterien sich dann aber auch wieder nicht gefallen lassen. Das heißt, sie entwickeln Resistenzen, damit sie von den Antibiotika der anderen Bakterien oder der Pilze eben nicht beseitigt werden.
Also kann man sagen, Resistenzen sind Überlebensstrategien.
Absolut. Und die gab es lange, bevor auch der erste Arzt überhaupt daran gedacht hat, dass man sowas medizinisch einsetzen könnte.
Mhm. Kann man sagen, dass die eine Bakterienart eher für Resistenzen betroffen ist und es bei der einen schlimmer ist oder andere Auswirkungen hat?
Ich glaube nicht, dass man das so pauschal so sagen kann. Also man hat in den letzten Dekaden sehr viel Befürchtung gehabt und auch zu Recht, dass sogenannte MRSA ein großes Problem werden in Krankenhäusern. Das sind die methicillin-resistenten Staphylococcus aureus. Den hat man mittlerweile, ich sage jetzt mal bei uns zumindest, relativ gut im Griff durch gute Hygienemaßnahmen. Und in den letzten Jahren sind dann eher die andere Seite, diese Gramnegativen, also roten Stäbchenbakterien, mehr und mehr die immer mehr Resistenzen aufweisen, also zumindest manche von denen. Das ist auch jetzt relativ einfach zusammengefasst nur. Aber da gibt es jetzt immer mehr Resistenzen, die uns aktuell eher so ein bisschen Sorgen machen für die Zukunft. Aber man kann es nicht komplett pauschalisieren. Also beide Seiten haben so ihre Probleme.
Ja, die gramnegativen Bakterien, die schütten doch auch diese Exotoxine aus, wenn die absterben. Also so quasi Giftstoffe, die sie nochmal freisetzen, wenn sie absterben und dann zusätzlich doch nochmal die Zelle oder den Menschen schädigen können.
Ja, also prinzipiell, wenn man die Exotoxine, so würde man eher dann die Stoffe bezeichnen im Detail, die Bakterien aktiv rausschütten, um uns zu stören. Also das kann Staphylococcus aureus als typischer blauer Keim aber auch. Also der kann sozusagen Gifte ausschütten, die Gewebe, diese Gifte zerstören Gewebe von uns. Das macht er, weil er zum Beispiel an das Eisen in unseren Zellen ankommen will. Das können die Gramnegativen teilweise auch. Also Exotoxine, das können rote und blaue. Was bei den roten, also den Gramnegativen noch besonders ist, die haben in ihrer Zellwand das sogenannte Endotoxin. Und Endotoxin, das ist ein Begriff für das Lipopolysaccharid, das wird dann freigesetzt, vor allem, wenn diese Bakterien sterben. Und das ist primär deshalb gefährlich, weil das ist, kennst du das Konzept des Stierkampfs mit dem roten Tuch?
Ja.
Ja, der Stier wird sauer, wenn er das rote Tuch sieht. Ich weiß nicht, ob das in echt auch so ist, aber aus Comics kennt man das ja, ne? Und unser Immunsystem reagiert auf dieses Endotoxin der gramnegativen Bakterien wie so ein Stier auf das rote Tuch, also dreht vollkommen durch. Weil wenn unser Immunsystem wahrnimmt, dass das im Blut rumschwimmt, dann denkt es, dass eben jetzt gerade diese gramnegativen Erreger eine Bakteriämie machen, also eine Infektion, die im Blut drin ist und die muss um jeden Preis bekämpft werden. Und dann werden alle möglichen Abwehrmechanismen angestellt. Der Mensch reagiert dann eben mit hohem Fieber und anderen Sachen. Und die können dann auch sehr schädlich für den Mensch selber sein, weil diese Abwehrreaktion selber, die haben eben dann auch Nebenwirkungen an den betreffenden Organen, die dann auch eben einfach sehr schädlich sein können. Also so ist dieses Endotoxin letztendlich eben indirekt sehr gefährlich für den Mensch, wenn wir zu viel davon abkriegen.
Okay. Sehr spannend auf jeden Fall.
Ja, sehr spannend. Leider natürlich auch sehr gefährlich, wenn solche Patienten dann erstmal auf der Intensivstation sind. Dann ist das teilweise natürlich sehr kritisch.
Jedes Antibiotikum schadet uns ja auch, vor allem unserem Darm. Ich finde das irgendwie spannend, weil wir haben ja, wie du am Anfang gesagt hast, viele Bakterien, die in uns leben. Was macht man am besten nach einer Antibiotikatherapie, um dieses Darmsystem wieder aufzubauen?
Ja, das ist jetzt gar nicht so eine einfache Frage. Also die bessere Antwort darauf wäre wahrscheinlich erstmal Antibiotika vermeiden, wenn es nicht nötig ist. Also das ist immer eine Take-Home-Message, immer dran denken, wir sind nicht alleine. Also zu den Billionen Zellen, die zu uns gehören, kommen noch 1 Billion Bakterienzellen, die mit uns mitleben. Also wir sind Mischwesen, sage ich immer. Und immer wenn man Antibiotika nimmt, dann schadet man sozusagen sich selber auch, weil das Mischwesen Schaden nimmt, also Bakterien im Darm absterben. Jetzt ist es so, meisten Untersuchungen zeigen, wenn man dann aufhört, die Antibiotika zu nehmen, dann erholt sich das. Das Darmmikrobiom, das baut sich in der Regel, natürlich nicht immer, aber in der Regel früher oder später selber wieder auf. Es gibt verschiedene Anbieter, die für diesen Zweck sogenannte Probiotika verkaufen. Das heißt, man kriegt Tabletten oder Joghurt oder Trinkjoghurt oder sowas, wo verschiedene Darmbakterien drin sind.
Oder ist es teilweise Bullshit?
Das ist schwer zu sagen. Das ist sehr, sagen wir mal so, das wird von manchen sehr propagiert. Und da muss man immer ich sage nicht, dass das komplett schlecht ist, aber man sollte immer im Hinterkopf behalten, dass da eine ganze Industrie dahinter steckt, die natürlich auch viel verkaufen
kann. Genau.
Deswegen. Also wir haben zum Beispiel Lactobacillen sind da typischerweise in solchen Joghurts drin. Es ist aber die große Frage, muss es dann ein bestimmter Joghurt mit bestimmten Lactobacillen sein oder nicht? Also da muss man immer dann so ein bisschen schauen. Und, wie gesagt, im Hinterkopf behalten, oft erholt sich das selber. Und da ist aber auch immer wieder auch aktuelle Forschung, die dann aufgebaut wird, wo man wirklich versucht auch nachzuweisen, naja, dass bestimmte Lactobacillen doch einen Vorteil haben gegenüber irgendwelchen random Lactobacillen. Da bin ich aber jetzt nicht im Detail in den neuesten Sachen drin, ob und welche da wirklich was nachgewiesenermaßen bringen. Also wir machen es bei uns im Krankenhaus, soweit ich weiß aktuell nicht, oder ich wüsste nicht, dass es standardmäßig gemacht wird. Ist auch manchmal so ein bisschen subjektiv, manche nehmen das und sagen, es hilft ihnen. Es ist ja dagegen dann auch nichts zu sagen. Man sollte nur wahrscheinlich momentan so ein bisschen vorsichtig sein mit Evidenz. Ja.
Also Probiotika nehmen und Joghurt essen.
Kann man machen. Wie gesagt, man kann das machen. Ich sage überhaupt nichts dagegen. Aber man muss ein bisschen vorsichtig sein immer, wie viel Evidenz gibt es da. Aber ja, da wird sicher in den nächsten Jahren auch noch einiges dazu kommen. So kann man das vielleicht sagen.
Was ist denn überhaupt das Darmmikrobiom? Wo leben denn genau diese Bakterien bei uns im Darm? Was machen die Guten?
Ja, da gibt's ganz viele und die meisten, also die wohnen von oben bis unten mehr oder weniger, also vom Mund bis zum After. Die meisten wohnen aber eher im Dickdarm, also hat die größte Bakteriendichte, kann man sagen. Und ein Teil davon lebt eben nahe am Rand, also in der Darmschleimhaut, ein paar dann irgendwie in der Mitte. Und das ist, wenn man so will, ein ganz wilder Zoo. Und immer wenn wir zur Mensa gehen, uns oben Futter einwerfen, da kommt das dann irgendwann so leicht vorweg verdaut von uns eben im Darm an und dann bedienen sie sich alle und verdauen das. Ja. Und was war die Frage noch? Die zweite?
Die erste war, was das Mikrobiom überhaupt ist.
Genau, die erste war, was es ist und das Mikrobiom kann man so zusammenfassen. Also alle Bakterien, die sozusagen in uns drin, also im Darm und auf der Haut mit uns mitwohnen, würde ich sagen. Ja? Also Haut, Schleimhaut, Darmschleimhaut, dann auch in der Vagina natürlich gibt es welche, da sind auch sehr die Lactobacillen vertreten. Und das nicht nur die Bakterien, da gibt es natürlich auch andere Kleinstorganismen wie Pilze zum Beispiel, die dann auch eine Rolle spielen können.
Die sind ja hauptsächlich an Gärungsprozessen beteiligt, oder?
Ja, also die verdauen mit das Essen in erster Linie natürlich für sich selber, also zerlegen die langen Kohlenstoffketten und machen daraus kurze Kohlenstoffketten, die sie sich selber einbauen in ihre Enzyme, in ihre Zellwand, worin auch immer, was sie halt produzieren. Und ein Teil davon wird auch ausgeschieden. Und von den Ausgeschiedenen, ein Teil davon fressen dann wieder andere Bakterien. Also die leben sehr gerne in so Symbiosen, also verschiedene Bakteriensorten, die sich gegenseitig das Futter vorkauen. Und ein Teil davon, von dem vorgekauten Futter, das nehmen auch unsere Darmzellen auf und erinnern sich dann auch davon. Also das ist so das Mikrobiom mit uns.
Und Bakterien sind ja auch daran beteiligt, Vitamin K zu produzieren, was ich ja zum Beispiel auch super spannend finde.
Auch das. Also wie gesagt, die Bakterien, das Spannende ist ja wirklich, da kann man sich wirklich, wenn man Biochemie mag, ganz, ganz dicke Bücher lesen, was die alle können, welche Art von Kohlenstoffketten und Gerüsten die zerlegen können und welche anderen sie wieder da herstellen können. Ja, also die sind einfach unglaublich vielfältige Verstoffwechsler. Also natürlich nicht jede einzelne Bakterie kann alles, aber im Prinzip ist so alles vorstellbar, was man sich an Kohlenstoffgerüsten vorstellen kann, so in der Biochemie, kann vielleicht irgendeine Bakterien oder Pilz irgendwo herstellen. Also ich habe neulich ein Buch gelesen über Pilze zum Beispiel. Da haben irgendwelche Leute Pilze, also so Schimmelpilze, nach und nach daran gewöhnt, Zigarettenkippen zu fressen. Also das wollte der Pilz am Anfang nicht so, der hat eher so Sägespäne und Holz gefressen. Und dann hat er immer weniger Holz bekommen und immer mehr Zigarettenkippen. Und da hat er das wohl übel sein Metabolismus umgestellt. Und am Ende der Geschichte hat er dann nur noch Zigarettenkippen gefressen. Ja, klingt jetzt vielleicht lustig und eklig und was will man damit? Aber man überlegt, so könnte man doch sozusagen Müll beseitigen. Also Müll, der auf Kohlenstoffketten basiert, da ist immer so die Idee, könnte man da nicht irgendwelche Bakterien oder Pilze abrichten, in Anführungszeichen, die uns dieses Problem beseitigen helfen.
Das hört sich ganz schön abstrakt an, aber irgendwie auch ziemlich cool.
Eben.
Also was wir heute schon mitgenommen haben, viele Bakterien sind nicht nur schlecht, sondern es gibt auch viele gute. Was kann ich denn für mich so mitnehmen? Jetzt kommt ja wieder die Herbst-Winterzeit und dann immer Hände waschen, desinfizieren. Worauf sollte so Otto-Normalverbraucher im Alltag achten, um vielleicht nicht zu viel Hygiene zu betreiben? Gibt es da irgendwie einen goldenen Mittelweg, irgendwas, woran man denken sollte?
Ja, also letztendlich ist es ja immer so die Sache, wann muss ich mir was wie waschen? Und da kommt es natürlich vor allem darauf an, auf Lebensmittelhygiene, wenn man so will. Bei diesen ganzen Infektionen spielt auch eine Infektionsdosis eine Rolle. Also der Klassiker ist, man hat irgendeine Salmonelle in kleiner Dosis an den Fingern, rührt die in das Essen rein, was man zubereitet, den Eiersalat. Und wenn der dann eine ganze Weile an der Raumtemperatur oder bei etwas erhöhter Temperatur im Sommer rumsteht, dann vermehren sich die ganz wenigen Salmonellen und sind dann am Ende ein paar hunderttausend. Und der den Salat dann isst, der hat dann eine relevante Infektionsdosis und wird krank. Also das ist so ein Alltagding, wo man immer aufpassen muss. Und dann noch die Geschichte natürlich, das sind jetzt eher dann die Viren, aber dass man in der Erkältungssaison, immer so ein bisschen aufpasst, dass man da die Hände schon ein bisschen häufiger vielleicht einfach wäscht. Weil der klassische Infektionsweg ist eben meistens über sowas wie Türklinken. Ne? Also ein Mensch ist infiziert, hat Schnupfen, hat hustet, hat die Viren in den Fingern, greift eine Türklinke an und der nächste greift die gleiche Türklinke an. Und dann ist immer die große Gefahr, man greift sich sehr, sehr oft ins Gesicht. Ich auch jetzt gerade, weil die Pille rutscht. Ne? Und wenn man dann eben die Viren auf den Fingern hat, von der Türklinke, dann schmiert man sie sich ins Gesicht und infiziert sich. Also in der Erkältungssaison, da sollte man halt gezielt immer ein bisschen darauf achten, dass man da regelmäßig vielleicht... Aber natürlich sollte man auch nicht den ganzen Tag nur seine Hände die ganze Zeit waschen. Also wenn man dann irgendwie, naja, vor allem wenn man so eine aggressive Seife hat und dann die Haut angegriffen wird von der Seife, dann wird die Haut ja durchlässig für die Keime und dann hat man ja ein größeres Problem, als man eigentlich vorher hatte. Weil eigentlich so ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil des Immunsystems ist eigentlich die Haut. Man denkt immer, wenn man Immunsystem denkt, denkt man an die Antikörper, an die Leukozyten. Aber einer der wichtigsten Bestandteile ist die Haut. Weil die Bakterien, die draußen vor der Haut sind, die sind nicht drin. Also tun die mir in aller Regel nichts. Ja. Gefährlich wird es ja meistens dann, wenn viele Erreger, also muss ja eine Menge da sein, irgendwo hinkommen in den Körper rein. Also durch die Haut oder zum Beispiel in die Atemwege rein. Also wir selber lernen ja immer in der Anatomie, der Darm selber ist, der gehört noch zu der Außenwelt, ne, vom Körper, weil sozusagen ja durch oben und unten so mehr oder weniger einen offenen Kontakt hat nach außen. Das ist gar in den meisten Fällen gar nicht so schlimm. Jetzt mal von den Gastroenteritis-Erregern abgesehen. Ja. ist es gar nicht so schlimm, wenn was in den Darm kommt. Aber wenn man jetzt irgendwo sich geschnitten hat zum Beispiel, beim Rosenschneiden oder sowas, das kann ja hochgefährlich werden. Denk an den Tetanus. Ne? Mhm. Die Tetanusbakterien selber auf der intakten Haut, die können nicht viel machen. Ja? Aber wenn die Haut aufgeschnitten ist und die in die Wunde reinkommt, dann ist es brandgefährlich. Ja? Deswegen hätte ich jetzt so im Schwimmbad, wenn ich jetzt keine offene Wunde habe, ehrlicherweise auch einfach keine Angst. Ja? Auch am Badesee nicht. Also, machst du irgendeinen Sport?
Ja.
Welchen?
Ich spiele Hockey, ich gehe reiten.
Hockey ist super. Hockey heißt ja, du spielst gegen eine andere Mannschaft. Ne? Mhm. So, und wenn du am Wochenende ein Turnier hast, dann spielst du gegen irgendeine Trainingsmannschaft vielleicht, die ähnlich gut ist wie der Gegner und sagst, jetzt trainiere ich, damit ich dann am Wochenende den Gegner schlagen kann. Heißt es, du schlägst ihn auf jeden Fall am Wochenende?
Natürlich, nein, Spaß.
Nee, natürlich. Ja, du vielleicht, aber die meisten nicht. Ne? Also die Idee ist ja immer, man erhöht seine Chancen. Mhm. Wenn ich jetzt gegen dich spielen würde, ich würde voll auf die Schnauze kriegen, weil ich Hockey nicht mal die Regeln kenne. Das heißt, wenn ich gegen dich spielen würde, würde ich sagen, ich lerne erstmal die Regeln und mache ein Trainingsspiel. So. Und das ist bei den Impfungen ja genau das Gleiche. Der Körper lernt, dagegen anzukommen und erhöht seine Chancen drastisch. Also Impfungen sind in aller Regel sehr, sehr, sehr gutes Training. Aber wenn du jetzt dann, sage ich mal, ein Jahr lang nicht trainierst, dann wirst du wieder ein bisschen schlechter wahrscheinlich. Also was ich damit sagen will, ist so ein bisschen, es gibt ja immer den Ernstfall sozusagen und der kommt ja irgendwann auf einen zugeflogen im Fall des Virus. Ja? Irgendwann kommt die Grippesaison und dann kommt der Erreger. Und dann stelle ich mir die Frage, will ich jetzt einen Schutz haben oder will ich ihn nicht haben? Und wenn ich ihn nicht habe, dann muss mein Körper dann aber auch einfach dagegen ankommen. Und wenn das schief geht, habe ich Pech gehabt. Und gerade bei der Grippe muss man sagen, da gibt es ja, wie gesagt, die mutieren immer wieder. Und da gibt es sehr unterschiedliche Grippeviren, gab es in den letzten hunderten Jahren. Und bei manchen dieser Grippeerregern, da war es typisch, dass die gesunden, jungen 20-, 30-Jährigen dabei eingegangen sind. Also, wenn man das mal nachlesen möchte, die sogenannte spanische Grippe mal googeln. Und das war sehr, sehr erschreckend. Also, gerade bei Viren, da muss man sehr vorsichtig sein. Das sieht das Virus auch jetzt nicht unbedingt, wie alt man ist. Also, und da muss man halt eben auch wissen, wir haben der Unterschied zwischen Virus und Bakterien. Es gibt keine Antibiotika gegen Viren. Mhm. Wenn das Virus kommt, dann muss dein Immunsystem damit fertig werden. Es gibt zwar Wirkstoffe gegen Viren mittlerweile, da gibt es ganz tolle Sachen, aber so im Großen und Ganzen, gerade bei den Viren, ist da, wo es eine Impfung gibt, ist sie von der Wirkeffektivität in der Regel der Therapie in der Regel deutlich überlegen. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen einer Impfung gegen ein Virus oder eine Therapie, wenn das Virus mich dann erwischt, es ist eigentlich immer die Impfung besser. Also da gibt's wirklich, wüsste ich jetzt so aus dem Kopf keine Ausnahme.
Was ich immer sehr spannend fand, die Pathologen haben bei uns in der Vorlesung gesagt, dass es ja auch immer entscheidend ist, auch so bei Autoimmunerkrankungen oder vielleicht auch bei einer Reaktion auf eine Impfung, wie unser Immunsystem reagiert oder auch bei Allergien, dass es dann halt oft überschießt und das sehr gefährlich werden kann. Oder wenn wir auf einen Bienenstich. Ich hatte jetzt einen Bienenstich gehabt, mein erstes in meinem Leben, zu stark reagieren, dann ist das ja auch quasi eine Fehlfunktion des Immunsystems. Und so kann das ja bei einer Impfung genauso passieren oder bei einer Infektion. Und wenn wir zum Beispiel Fieber kriegen, dann werden ja auch Entzündungsstoffe und Zytokine ausgeschüttet, die uns ja dann quasi noch mehr krank machen. Und so schadet eigentlich unser Immunsystem im Umkehrschluss uns selbst. Kann man das so sagen oder so sehen?
Ja, also prinzipiell ist es so, das ist jetzt ein bisschen martialisch und wie gesagt, ich versuche es vereinfachend darzustellen. Ja, also es ist, wenn man Bakterien betrachtet, Bakterien, die uns angreifen, also im Gewebe Schaden verursachen und sich gegen die weißen Blutkörperchen wehren, die haben unter anderem, wehren die sich mit sogenannten Sauerstoffradikalen. Das sind Moleküle, die auf der biochemischen Ebene im Endeffekt relativ tödliche Waffen sind und alles kaputt machen, was vor die Flinte kommt. Unsere Leukozyten bekämpfen ja dann die Bakterien, also die weißen Blutkörperchen bekämpfen die Invasoren. Und was benutzen die dafür? Darfst du mal raten?
Was die Leukozyten benutzen?
Ja, welche Waffe benutzen die?
Locken die nicht die Makrophagen an?
Ja, die Makrophagen fressen sie, aber sie töten sie eben auch mit Sauerstoffradikalen. Also was ich damit sagen will, sowohl die bakterielle Seite als auch die Menschenseite schießt mit Sauerstoffradikalen jeweils auf den Gegner. Und da kannst du dir vorstellen, was da eben passiert. Da geht jede Menge auch von der jeweils eigenen Seite kaputt. Mhm. Ja, also es ist ein Kampf wo die beiden sich gegenseitig versuchen zu vernichten. Und es gibt auf beiden Seiten an jener Infektion natürlich relativ viel Kollateralschäden, würde man vielleicht sagen. Und das ist im Endeffekt ja die Geschichte, der Organismus, also der Mensch jetzt, der möchte als Ganzes überleben. Mhm. Und deshalb versucht er, da wo die Erreger sind, da wandern die Leukozyten hin und einfach gesagt, schießen auf alles, was sich bewegt, was fremd ist, was nicht in uns reingehört. Und wenn dabei ein bisschen Gewebe kaputt geht, dann ist es der Preis, den der Gesamtorganismus, der Mensch, in Kauf nehmen muss, weil er als gesamter Organismus überleben möchte. Mhm. Also das ist nicht, man denkt immer, das ist so alles so gezielt und so fein, aber das ist gerade die erste Antwort, also die granulozytäre Immunantwort, die ist nicht so gezielt. Ja? Die Antikörper später, die sind sehr gezielt, aber die Erreger vernichten, das ist viel dreckiger, als man sich das vielleicht so vorstellt. Ich stelle es mir dreckiger vor. Und bei Viren ist es noch schlimmer. Weißt du, wie das bei Viren ist?
Nee.
Viren sind noch viel schlimmer. Weil Viren vermehren sich ja nicht selber. Viren lassen sich von unseren Zellen vermehren. Genau. Also ein Virus schleust sich in deine Zelle ein.
Diesen Lysogen und den latenten Zyklus.
Ja, das gibt es vor allem dann, genau, auch bei den Bakteriophagen gibt es natürlich Unterschiede. Aber ja, ich bin der Mensch fast einfacher. Ich versuche es einfach rüberzubringen, damit es alle verstehen. Also hoffe ich zumindest. Also ein Virus lässt sich von deiner Zelle vermehren. Wie kriegt dein Immunsystem diesen Vorgang in den Griff? Wie tötet es das Virus?
Das muss ja das Virus erkennen über einen Rezeptor.
Das Problem ist aber, das Virus ist in deiner Zelle drin.
Mhm. Und das kann da lange Zeit bleiben, oder?
Das ist unterschiedlich nach Virus. Wenn das Virus rauskommt, dann kann man es vielleicht mit Antikörpern einfangen. Mhm. Aber die Zelle ist immer noch infiziert und produziert weiter Viren. Mhm. Also das macht dein Organismus. Es greift zu der traurigen Maßnahme, es muss diese infizierte Zelle leider töten. Mhm. Das heißt, du hast bei der Virusinfektion, ist auch jetzt sehr verallgemeinert, es gibt ja unterschiedliche Viren, ja. Mhm. Aber bei der Virusinfektion greift dein eigener Körper deine eigenen Zellen an und vernichtet sozusagen die infizierten Zellen. Weil die infizierte Zelle, die ist leider Teil der Virusinfektion und vermehrt Viren. Mhm. Deshalb muss sie weg.
Viren können ja auch Krebs auslösen, ne? Zum Beispiel Gebärmutterhalskrebs.
Genau, das ist auch so eine andere traurige Geschichte, wo man mittlerweile auch zum Glück was Sachen machen kann. Aber die Quintessenz ist, die Immunantwort tötet eigene Zellen. Mhm. Das hast du zum Beispiel bei Hepatitis. Es gibt ja Hepatitis-Viren. Mhm. Da ist ein großer Teil der Krankheit eigentlich. Der Krankheit, dass das Immunsystem die eigene Leber kaputt gemacht. Mhm. Das Virus selber lässt sich vermehren, macht gar nicht so schlimm was an den Zellen kaputt, aber das Immunsystem versucht es abzuräumen und macht dabei die Zellen kaputt. Schlimm, oder?
Du hast den Bakteriophagen erwähnt. Was ist das denn?
Bakteriophagen sind die so nennt man die Viren, die Bakterien angreifen. Also es gibt noch...
Das hört sich jetzt richtig abstrakt an.
Ja, aber im Endeffekt ist das auch noch was viel Älteres, weil das ganze Meer ist voll von Bakteriophagen, weil, wie gesagt, das Meer ist mehr die Ursuppe. Gibt's ja schon lange Bakterien. Und da gibt's auch schon lange Viren, die eben diese Bakterien anfallen. Und das Konzept ist aber so das gleiche wie bei uns. Das Virus geht in die Bakterienzelle rein, kapert sie sozusagen und lässt sich von der Bakterie vermehren. Mhm. Und das ist für manche Bakterien dann, oder je nach Virus und Bakterie, endet das mit dem Tod der Bakterie oder die Bakterie überlebt und das Virus ist da drin. Da gibt es dann wieder verschiedene Möglichkeiten. Aber ja, das sind die Bakteriophagen. Im Endeffekt die Viren der Bakterien.
Was dann noch spannender ist, die werden auch im Kampf gegen Resistenzen genutzt, ne?
Ja, also das ist natürlich ein sexy Konzept, nicht wahr? Wenn du sagst, das Virus, das ist ja wie bei uns. Ne? Wenn du jetzt infiziert bist, du infizierst mich mit dem Virus, wir sind beide krank. Mhm. Das ist doch eigentlich geil oder wäre geil, wenn man sagt, naja, du hast eine Infektion mit Bakterien, da kippst du ein bisschen Viren drauf, die Viren infizieren die Bakterien, dann vermehren die Bakterien das Virus, also vermehren deinen Wirkstoff und dann produzieren die Bakterien so lange Viren, bis alle Bakterien in deiner Infektion infiziert sind und alle absterben. Mhm. Also du hast einen Wirkstoff, der sich selber vermehrt. Geil, oder?
Ja, warum nutzen wir das nicht?
Ja, wir würden das gerne nutzen. Das Problem ist, so geil die Theorie ist, so schwierig ist es auch in der Praxis umzusetzen. Also wir sind ja, da gibt's das sogenannte DZIF, also das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung. Da sind einige Forscher, die eben verschiedensten Sachen erforschen für Infektionen. Und manche von denen arbeiten eben genau daran, diese Bakteriophagen, also die Bakterienviren, nutzbar zu machen für eine klinische Therapie. Also das wird erforscht, aber es ist eben nicht so einfach, weil da gibt es verschiedene Hürden, die da eben den breiten klinischen Einsatz erschweren.
Wie siehst du denn die Zukunft der Medizin, um jetzt das Ganze langsam so ein bisschen abzuschließen? Glaubst du, es wird noch mehr Resistenzen geben gegen die wir ankämpfen müssen, weil, so wie das ja klingt, ist es ein ständiger Kampf, den wir führen. Bakterien gegen Viren, wir gegen die anderen teilweise. Wie sieht denn die Antibiotika-Forschung aus? Gibt es da viele neue Ansätze oder was wünschst du dir für die Zukunft der Medizin? Wer ist so deine Sichtweise, deine Vision?
Ja, also ich kann natürlich auch nicht so richtig hell sehen, aber was ich mir wünschen würde, ist natürlich, dass man versucht, da einfach mit sinnvoll und vorsichtig ranzugehen, dass man nicht überall Breitbandantibiotika draufhaut, damit man die Resistenzentwicklung nicht einfach noch befeuert. Also wir haben da einfach wenn man die Erfahrung, da wo man viel Antibiotika wenig hinterfragt, auch vor allem Breitbandantibiotika viel verschreibt, da gibt es natürlich viel Selektionsdruck und viel Resistenzentwicklung. Und deshalb kann ich nur appellieren immer daran, wenn ein Mensch Antibiotika braucht, dann soll er die auch kriegen. Logisch, absolut. Aber eben nicht, wenn er sie nicht braucht und dann auch natürlich immer versucht, gezielt ein Antibiotikum zu geben, was die Infektion möglichst, es geht nicht perfekt, aber möglichst nur die Infektion behandelt und nicht zu viel noch am Mikrobiom sonst kaputt macht. Und ansonsten, weil die Entwicklung neuer Antibiotika ist so ein bisschen mager. Also die letzten, weiß nicht, 50, 70 Jahre, das ist ja alles ein bisschen vor meiner Zeit, aber da gab es immer alle paar Jahre neue Antibiotika. Mhm. Und diese Entwicklung neuer Antibiotika, die ist immer langsamer geworden, weil es immer schwieriger wird, neue, wirklich ganz neue Substanzen zu entdecken, die ganz andere Wirkmechanismen haben. Das wird immer schwieriger, weil man sagt so in der Pharmaentwicklung so, die leichten Wiesen sind ein bisschen abgegrast. Und deshalb muss man vorsichtig sein, dass man da eben die Resistenzentwicklung ein bisschen verlangsamt, so gut es halt geht.
Hast du denn noch eine Take-Home-Message oder irgendwas, was du zum Abschluss der Folge noch sagen möchtest?
Ja, vielleicht einfach die gleiche Take-Home-Message, die ich versuche, auch unseren Studentinnen und Studenten mitzubringen. Denkt einfach daran, wir sind einfach nicht steril. Wir leben, die Hälfte von uns sind kleine Mikroorganismen und um uns herum sind auch ganz, ganz, ganz viele. Aber habt nicht einfach jetzt Panik deswegen, sondern seid euch einfach dessen bewusst, dass die Welt viel bunter und viel faszinierender ist, als ihr euch das vielleicht vorher vorgestellt habt. Und versucht da mit Interesse und Entspannung ranzugehen und euch da nicht verrückt machen zu lassen. Und die paar wenigen, das ist ja wirklich ein ganz, ganz kleiner Teil der Erreger, nur die uns wirklich gefährlich werden können, da sollte man einfach schauen, dass man da eine sinnvolle Hygiene, keine Überhygiene, aber eine sinnvolle Hygiene betreibt. Und ansonsten, dass man sich gegen die wirklich bösartigen Erreger, die uns auch wirklich krank machen können, dass man sich da die Impfung holt, die eben für einen selber empfohlen. Das ist ja natürlich je nach Alter und Begleiterkrankung unterschiedlich, aber dass man da schaut, dass man den Schutz holt, den man einfach auch, ja, den man auch immer verdient hat. Also wir zahlen ja alle viel Krankenkassenbeiträge. Mhm. Und eine Prävention ist da einfach bei vielen Sachen sehr, sehr viel wichtiger und sehr, sehr viel effektiver, als hinterher zu schauen, was kann man da jetzt machen. Mhm. Ja, also einfach so ein bisschen entspannt, aber sachlich da rangehen und dann klappt's auch.
Ja, wie man so schön sagt, die Dosis macht das Gift. Und ich hoffe, die Dosis Injektionsmedizin war jetzt für euch nicht zu viel und ihr konntet einiges aus der Folge mitnehmen. Mir hat das Interview sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei euch schon mal fürs Zuhören. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann bleibt mir bitte weiterhin treu und bis zum nächsten Mal. Tschüss!